Ich glaube, dass es Gott gibt. Reicht das nicht? Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe der bekennenden Kirche damals zu Hitlers Zeiten, hat einen markanten Satz geprägt. Er sagt: Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Sonderbar. Was meint wohl dieser Theologe damit? Ich denke, dass er zum Ausdruck bringen möchte, dass Gott mehr ist als eben nur jemand, den es so gibt. Wer ist Gott? Um das so ein bisschen zu erklären und zu beschreiben, wollen wir uns zunächst mal anschauen, wer Gott nicht ist. So wunderschön die Natur jetzt ist im Kommen, wir registrieren ja jetzt jedes Schneeglöckchen, jeden Krokus in ein paar Wochen, da gucken wir da schon drüber weg, da ist uns das normal, aber jetzt gucken wir nach den Knospen und die Natur, ja, die fängt an und blüht auf. Aber Gott ist nicht Natur. Ich sah mal einen fantastischen Film. Da wurden Tiere gezeigt, die haben auf der einen Seite unter die Erde Löcher gebuddelt, hier unten viele Gänge gehabt und auf der anderen Seite den Ausgang höher gelegt oder umgekehrt. Also jedenfalls Ein- und Ausgang waren nicht in gleicher Höhe. Der Kommentator sagte, wie fantastisch und wie gut doch und weise die Natur sei. Diese Tiere haben dadurch da unten ein fantastisches Belüftungssystem. Und er pries die Natur in den höchsten Tönen. Und dann sagte er noch, ja, aber das leise Fliegen der Fledermäuse, das haben wir der Natur noch nicht abgucken können. Unsere Flugzeuge sind noch lauter. Aber die Natur hat er Gott gleichgestellt. Ansonsten war der Film spitze. Ich fand ihn wunderschön. Aber dieser große Fehler war da drin. Gott ist nicht Natur. Gott ist auch nicht höchste Intelligenz. Intelligenz kommt so aus dem Lateinischen und heißt zwischen den Zeilen lesen. Also ein intelligenter Mensch kann gut zwischen den Zeilen lesen, wie zum Beispiel Einstein. Aber das bekannte Bild von Einstein lässt ja daraus schließen, dass der Mann auch nicht glücklich war mit seiner hohen Intelligenz. Sie kennen das Bild, ne? Das bekannte Bild von ihm ist, wo er die Zunge rausstreckt. Das zeigt, wie wenig er innerlich zufrieden war. Und Gott ist nicht höchste Intelligenz. Gott muss nicht die Dinge dieser Welt entschlüsseln. Das hat er gar nicht nötig. Er ist nämlich selber der Schöpfer Himmels und der Erden. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das hat er nicht so gemacht, indem er, was weiß ich, ein Samenkorn nahm, als er dann die Bäume schuf und hat dann Wasser genommen und in die Erde gesetzt. So war keine Schöpfung. Die Schöpfung war, da steht im Hebräischen ein Wort, das heißt, aus dem Nichts heraus etwas schaffen. Wenn wir was schaffen, ein tolles Buffet, da braucht es ein paar Gegenstände zu, und dann können wir da schön zusammensitzen. Aber Gott hat geschaffen aus dem Nichts heraus. Gott ist viel mehr als Intelligenz. Wer ist Gott auch nicht? Gott ist auch nicht Verstand. Also das war gerade noch so, was ich hier so aus der Mathematik wusste. Der Satz des Pythagoras, ne, a Quadrat und b Quadrat ist c Quadrat, und was ich geografisch, was ich im Computer darstellen konnte. Also viel was weiß ich nicht mehr von der höheren Mathematik. Ich habe sie in Büchern, ich könnte nachlesen, dann wüsste ich es auch wieder. Gott ist nicht Verstand. Kein Mensch kann sich den wahren Gott ausdenken oder vorstellen. Und wir können ihn auch nicht mit unserem Verstand erfassen. Ein Gott, der abhängig wäre von deinem und meinem Verstand hier oben, was wäre das für ein Gott? Der wäre ja so klein. Es wäre gar kein Gott. Wer ist Gott weiter nicht? Er ist auch keine unbestimmte Größe, die irgendwo existiert, sich dann zurückgezogen hat und den Menschen sich selber überlassen hat. Das ist so eine Richtung, da wird Gott so beschrieben. Falsch. Gott ist auch kein Begriff, den man in den Griff kriegen kann. Nein, das ist Gott auch nicht. Er ist auch kein Fernziel der Astronauten. Ich war jetzt gerade noch am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt und habe mich nochmal erkundigt, dieser Juri Gagarin war ein Astronaut, der gesagt hat, oder es wird ihm in den Mund gelegt, jetzt sind wir bis zum Mond gekommen, wir haben keinen Gott gesehen, es gibt ihn nicht. Gott ist kein Fernziel der Astronauten, Gott ist viel, viel mehr. Er ist auch kein Gegenstand von irgendwelchen spekulierenden Philosophen. Gibt es ja sehr schlaue Abhandlungen, die man meistens gar nicht versteht, so kompliziert sind sie, die einfachen Dinge kompliziert machen. Wer ist Gott? Und wisst ihr was? Das kann er am besten selber beantworten. Wer ist er denn? Wer ist der lebendige Gott? Gott ist der Ewigseiende. Die Bibel sagt dazu, in den Psalmen, und ich möchte euch daraus etwas vorlesen, einen Teil habe ich hier auch abgedruckt, im Psalm 92, Vers 2, da wird Gott beschrieben, wer er ist. Psalm 90, habe mich hier verdruckt. Da schreibt Mose, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nein, ich kann es gar nicht zeigen. Das hätte einen Anfang auf der Seite von euch und das hätte ein Ende. Ewigkeit heißt ohne Anfang, ohne Ende. Das können wir hier oben nicht fassen. Ich habe mir als Schülerin irrationale Zahlen nicht vorstellen können. Ich fand das so sonderbar. Ich sollte mit Zahlen rechnen, die keinen Anfang und kein Ende haben. Mit dem Mittelteil sollte ich rechnen. Woher wusste ich denn, dass der Anfang und das Ende konstant sind und sich nicht verändern? Das meint man so. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Und wenn der Psalmist Gott so beschreibt, bekommt er dadurch eine ganz realistische Sicht für sein Leben. Es ist eben nicht so, dass er denkt, ach na ja, wenn Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dann hat er mit meinem Leben hier ja gar nichts zu tun. Falsch. Er schreibt weiter in Vers 3, du wandelst den Sterblichen in Staub und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Das heißt, unser Körper wird vergehen. Man sagt, bis 18 Jahre baut der Körper auf und dann, naja, ne? Also das spüren wir dann schon mal so. Ne? Irgendwo, es gibt wenige, die unter 18 sind, ja unser Pianist, der ist unter 18, sonst weiß ich es jetzt nicht so ganz, aber also sind wir alle auf dem absteigenden Aste, auch nicht sehr schmeichelhaft, aber es ist so. Ab 18 baut der Mensch ab. Unser Körper wird vergehen. In Anbetracht des ewigen Gottes stellen wir unsere Begrenztheit fest. Und der Psalmist sagt weiter ein paar Verse, unser Leben wird 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Meine Mutter ist 88 Jahre. Ich sage immer, es ist ein reines Gnadengeschenk. 70, wenn es hochkommt, 80. Als ich 50 wurde, habe ich mir so gedacht, naja, jetzt bin ich 56, ne? Jetzt hast du nach biblischen Überlegungen 2/3 deines Lebens gelebt. 50, nochmal 25 macht 75. Wisst ihr, was ich dann gedacht habe? Ich lebe seitdem mehr ewigkeitsorientiert. Nicht immer, nein, das gebe ich zu. Aber es geht mir öfters durch den Sinn, Annegret, was ist dein Leben? Es ist so kurz. Und ich möchte in der kurzen Zeit, die mir verbleibt, dass der Herr Jesus durch mein Leben groß gemacht wird. In Anbetracht der Ewigkeit sind manche Dinge, die wir heute als wer weiß wie wichtig ansehen, so klein. Und der Psalmist schreibt noch, wenn er auf diesen ewigen Gott schaut, als Folge, und den kennt ihr, den Vers: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir wollen hier heute am liebsten keinen Leichenwagen sehen und nix, weil wir den Tod verdrängen wollen. Aber die Bibel sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es reicht also nicht zu glauben, dass Gott der ewig Seiende ist. Wir müssen einmal auch jede Einzelheit unseres Lebens vor ihm verantworten. Und dein Leben hätte nur dann Bestand vor dem heiligen Gott, wenn es so rein und perfekt und heilig gelebt wäre, wie er selber lebt. Wer ist Gott noch, von dem du glaubst, dass er existiert? Er ist dein Schöpfer. Die Bibel sagt: Da bildete Gott der Herr den Menschen, wie hat er das gemacht? Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und also ward der Mensch eine lebendige Persönlichkeit. Mach das mal nach. Ein Mensch, von dem man heute nur, von den Menschen, etwa 10% medizinisch erforscht hat. Mehr kennt man noch gar nicht. Und wie oft hörst du bei Ärzten: Ja, also so die Zusammenhänge, die wissen wir auch nicht. Ja, mit Schnupfen, da kommen die noch klar, ne? Aber wenn es dann schwieriger wird? Gott hat den Menschen geschaffen und hat ihm den Odem des Lebens in seine Nase geblasen. Damit hat der Mensch ein Bewusstsein bekommen von Gott. Das hat Gott so gnädig gemacht, dass der Mensch ahnt, dass es Gott gibt. Jeder bezeichnet ihn anders. Bist du in der, was weiß ich, Südamerika, da bezeichnen sie diesen Gott wie auch immer. Bist du irgendwo in China, bezeichnen sie ihn anders. Als Idee, als Partei, als irgendwas. Aber dass es ein höheres Wesen gibt, irgendetwas Höheres, das weiß der Mensch. Deswegen hat er ja dann schon mal ein schlechtes Gewissen. Hätte er kein schlechtes Gewissen, oder gäbe es niemanden, dem er sich gegenüber verantworten müsste, hätte er auch kein schlechtes Gewissen. Selbst ein Atheist bezeugt mit seiner Haltung, dass er Atheist gegen Gott ist, dass er wogegen ist, dass es ihn gibt, den lebendigen Gott. Ich muss ja nicht gegen nichts sein. Gott ist der Schöpfer des Menschen und hat ihm den Odem des Lebens in seine Nase geblasen. Und wer etwas geschaffen hat, der ist auch der Besitzer davon. Die Frauen, die das nette Buffet heute zusammengestellt haben, hat spitze übrigens geschmeckt, auch das Müsli dahin war toll, sind die Besitzer und haben das Recht über dieses Müsli, auch über die anderen Sachen. Sie hätten sagen können: Gibt es heute nicht das Müsli, steht nur da. Du hättest nichts machen können rechtlich. Wir nehmen das jetzt mal ganz krass, ne? Keine Chance auf das Müsli. Wer etwas hergestellt hat, ist der Besitzer und kann damit machen, was er will. Und ein Hersteller weiß auch das Beste, was am besten für sein Produkt ist. Dass es nicht gut ist, das Müsli heute Nachmittag, wenn es jetzt so schön warm werden soll, draußen auf dem Balkon zu stellen, die Sonne, das wäre nichts. Das kommt dann wieder in den Kühlschrank. Der lebendige Gott weiß, was für dich und mich richtig ist. Er hat uns geschaffen und unser Leben läuft nur dann glücklich, wenn es entsprechend den Bestimmungen gelebt wird, wie das dein Schöpfer möchte. Und was möchte Gott als dein Schöpfer von deinem Leben? Er möchte zum einen, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekommst. Und zum anderen möchte er, dass du ihm die Herrschaft in deinem Leben abtrittst, dass er das Sagen haben darf, weil er es viel besser weiß, als was für dich gut ist. Woher haben die Menschen vorgestern Abend gewusst in Tokio, dass sie am anderen Tag vor dem lebendigen Gott stehen würden? Hat kein Mensch geahnt. Das kann so schnell gehen. Gott weiß, was am besten für dich ist. Und Gott möchte, dass du ihm die Herrschaft übergibst, weil er es gut mit dir meint. Es reicht also nicht zu glauben, dass es Gott als deinen Schöpfer gibt. Wir müssen auch nach seinen Gebrauchsanweisungen leben. Du hast eine Spülmaschine gekauft. Diese Spülmaschine, da gehört Geschirr rein. Da kannst du keine Wäsche drin waschen. Schlecht wenigstens, ne? Das funktioniert nicht. Du musst nach den Gebrauchsanweisungen deines Schöpfers leben. Wer ist Gott? Er ist auch der einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Ach, es wollen uns das viele Leute vormachen, aber das ist eine Lüge. Gott sagt in der Bibel, ich bin der Herr und sonst ist keiner. Denn außer mir ist kein Gott. Ach, natürlich wirst du sagen, ich glaube auch, dass es nur einen Gott gibt. Ich habe jetzt nicht unbedingt einen Buddha da stehen, das glaube ich jetzt nicht, ne? Oder andere Dinge. Aber Götzen sind nicht nur Figuren, Kruzifixe oder irgendetwas anderes. Götter, Götzen können auch sein, bei Männern meistens ein Auto, bei Frauen der Garten, die Mode, die Familie, irgendetwas anderes, ein Hobby. Es kann alles zum Götzen werden. Es kann auch alles ganz normal sein. Immer wenn du etwas über den lebendigen Gott stellst, dann ist es ein Götze. Und Gott sagt, dass er der einzige Gott ist. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das fordert Gott, weil er der Einzige ist, dem die Ehre gebühren darf und er der Einzige ist, der wirklich die Allmacht hat. Es reicht nicht zu glauben, aber dass Gott der Einzigste ist. Das ist ja schon ganz nett, wenn du das glauben würdest. Aber man muss sich auch zu ihm wenden. Die Bibel sagt nämlich, außer mir ist keiner, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Gott weiß, dass du und ich alleine mit unserem Leben nicht fertig werden. Und deswegen musst du dich zu ihm, zu dem Herrn Jesus wenden, um Rettung für deine Seele zu bekommen. Wer ist Gott noch, von dem du glaubst, dass er existiert? Gott ist der Allwissende. Ach, die Bibel sagt da etwas sehr Schönes, eine schöne Beschreibung. Ich habe euch da hier nur einen Teil hin. Schreiben können wir das einfach zu viel Text ist. Ich lese euch das jetzt vor aus Psalm 139, die Verse 1 bis 4. Da schreibt der König David: Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht völlig wüsstest. Gott weiß alles. Stellt euch vor, unsere Gedanken, die wir in den letzten 10 Minuten gedacht haben, stünden alle hier ringsherum an der Wand. Das könnte schon mal ungemütlich werden. Vielleicht hast du Glück gehabt, auch in den 10 Minuten, dass es einigermaßen gegangen ist, weil du dich gerade so an dem Buffet erfreust und sonst was Schönes noch vor Augen hast. Vielleicht an dem Vortrag dich erfreust oder auch nicht, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, was der andere denkt. Wir sind als Erwachsene Meister, das zu verbergen. Ihr könnt mich freundlich anlächeln und denken, oh, hoffentlich hört es ja bald auf. Oder ihr guckt ganz streng und ich denke, oh, Hilfe, aber ihr seid nur intensiv bei der Sache. Das weiß ich nicht. Gott weiß alles. Es gibt ein schönes Gedicht, aber da ich leider meine Originalunterlagen zu Hause habe liegen lassen, habe ich auch das Gedicht zu Hause liegen gelassen. Vielleicht kriege ich es aber auswendig in etwa hin. Da geht es darum, dass wir hier oben ein Fensterlein haben, hinter dem die Gedanken schwirren. Und was wäre, wenn jeder da reingucken könnte? Das wäre dramatisch, dann würden wir nämlich alle schnell in eine Glaserei laufen um matte Scheiben einzukaufen. Das ist der Inhalt des Gedichtes. Poetisch kriegte ich es nicht mehr hin. Gott kennt unsere Gedanken, er ist der Allwissende. Dieses Volkslied, was da so bekannt ist, auch bei Kindern heute. Was heißt, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Das ist ein ganz altes Lied. In unserer modernen Welt können selbst die Kinder dieses Lied. Warum? Weil man einen alten Zopf festhält? Nein, nein, nein. Weil es das Lied einem Wunsch entspricht, unsere Gedanken zu verbergen. Deswegen ist das so bekannt. Aber das geht nicht. Gott kennt unsere Gedanken. Er kennt auch jedes Wort, was auf deiner Zunge ist. Also was du noch nicht mal ausgesprochen hast, ne? Was noch da drin steckt. Und jeder Gedanke, der nicht so gedacht ist, wie Gott ihn denken würde, ist am Maßstab Gottes vorbeigelebt. Und jede Tat, die du nicht so tust, auch nicht mit dem Motiv, wie der lebendige Gott sie tun würde, ist am Maßstab Gottes vorbeigelebt. Und jedes Wort, das du nicht so sprichst, so liebevoll, auch vom Inhalt her, wie Gott es täte, ist am Maßstab Gottes vorbeigelebt. Um dieses am Maßstab Gottes vorbeizuleben, das nennt die Bibel Sünde. Sünde heißt auch übersetzt Zielverfehlung. Das Ziel daneben geschossen, kein Tor geschossen, daneben geschossen, an den Pfosten getroffen. Es reicht nicht zuzugeben, dass Gott allwissend ist. Es ist zu wenig, es ist nett, wenn du es zugibst. Aber du musst auch zugeben, dass er jede einzelne Sünde in deinem Leben sieht. Jetzt habe ich euch so ein bisschen erklärt, wer Gott ist. Auch wenn man eine distanzierte Haltung hat, kann man das noch akzeptieren. Ne? Gott ist der ewig Seiende, der Allwissende. Ja, das ist alles nett und schön. Aber das ist noch nicht ausreichend. Wir machen jetzt eine kleine Gesprächspause. Ich werde euch gleich die Fragen an die Wand werfen. Und dann möchte ich euch einen Menschen aus der Bibel vorstellen, der von einer distanzierten Haltung, so ich glaube, dass es Gott gibt, zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus kam. Wer dieser Mensch ist, das verrate ich noch nicht. Das ist jemand sehr Interessantes, ein Beispiel aus der Bibel. Aber erst wollen wir uns über zwei Fragen austauschen. Wer ist Gott denn für dich? Und welche Auswirkungen hat das auf dein Leben? Wir nehmen uns ein bisschen Zeit und tauscht euch aus. Und dann werde ich anschließend, wenn ich hier wieder vorne komme, dann machen wir weiter. Jetzt machen wir mal hier Schluss. Und wollen uns mal diesen Menschen aus der Bibel anschauen, der von einer distanzierten Haltung wegkam, von einem Beobachterposten zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht erratet ihr an dem Baum schon, der da vorne ist, was das für eine Person aus der Bibel ist. Ich habe lange gebraucht, um dieses Bild zu kriegen. War gar nicht so einfach. Ich wollte es im Internet suchen und da stand dann drin, mein Maulbeerbaum hat gerade keine Blätter. Und da habe ich nichts von, ich brauchte einen Maulbeerbaum mit Blättern. Ein ganz besonderer Baum ist das nämlich. Und einer saß im Maulbeerbaum, die Geschichte möchte ich euch vorlesen. Und der Herr Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und der war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge. Denn er war klein von Person. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sähe. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, siehe Herr, Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, dieweil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn des Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da ist die Geschichte von dem Zöllner Zachäus. Nun, damals im Römischen Reich wurden Steuern und Zölle durch Zöllner eingezogen. Und die Zöllner haben dabei meistens die festgesetzten Tarife überschritten und sich bereichert. Verständlicherweise waren sie von den Einheimischen sehr verhasst. Und jetzt sitzt dieser Zachäus auf einem Beobachterposten. Der Herr Jesus zieht durch Jericho. Und jetzt zu gerne möchte dieser Zachäus sehen, wer denn Jesus ist. Aber da waren auch noch viele andere, die auch neugierig waren. Und jetzt haben wir ja gelesen, der Mann war klein von Statur und konnte natürlich dann so den Herrn Jesus nicht sehen, auch nicht in der großen Volksmenge. Und kurz entschlossen rennt er voraus und steigt auf einen Maulbeerbaum. Ja, so Maulbeerbäume können bis zu 16 Meter hoch werden. Ich habe dem hier die Spitze oben abgeschnitten, weil er da oben noch nicht so viel Blätter hatte. Aber ich werde jetzt, es gibt eine Allee in Potsdam mit Maulbeerbäumen. Und da werde ich jetzt demnächst mal hinfahren, wenn sie Blätter haben. Hoffentlich haben sie dann, wenn ich da bin. Und dann fotografiere ich noch mehr Maulbeerbäume. 16 Meter hoch. Dass man sich da drin gut verstecken kann, ist es, glaube ich, gar keine Frage. Könnt ihr das sehen? Ist es noch, geht es vom Licht? Ja, ne? Der Zachäus sitzt im Maulbeerbaum. Bist du auch auf so einem Beobachterposten? Du glaubst, dass es Gott gibt und meinst, es würde reichen. Und in deinem gewöhnlichen Umfeld ist es peinlich zu fragen, wer denn dieser Jesus eigentlich ist. Wie können so Maulbeerbäume heute aussehen? Das kann zum einen dein Wissen über Gott sein. Du weißt viel im Kopf über Gott. Das habe ich auch gewusst, ziemlich von Kindheit an. Glaubte ich, dass es Gott gibt? Ja, das war für mich nie eine Frage, dass es ihn nicht gibt. Ich habe auch geglaubt, dass Jesus Christus gelebt hat. Das war für mich auch keine Frage. Ach, vielleicht glaubst du auch, dass er gestorben ist. Vielleicht gehst du sogar noch weiter und glaubst auch, dass er auferstanden ist. Dann bist du schon ein ganz Stück weit. Viele glauben das nämlich heute nicht mehr. Vielleicht gehörst du sogar zu den Leuten, die sagen, ich glaube, dass Jesus Christus für die Sünden der Welt gestorben ist. Das habe ich auch geglaubt. Und doch fehlte das Entscheidende. Nämlich was? Dass er für meine Sünden gestorben ist, für mich persönlich. Das fehlte. Vielleicht heißt dein Beobachterposten auch gute Werke. Dein Maulbeerbaum sind die guten Werke. Du glaubst, dass es Gott gibt, ja, und deswegen bemühst du dich, gute Werke zu tun. Jeden Tag eine gute Tat, sagen die Pfadfinder, oder du hast einen anderen Slogan, wie dem auch immer ist. Und was würdest du Gott antworten, wenn er dich mal fragen würde, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Wir müssen unser Leben ja mal vor ihm verantworten. Würdest du dann vielleicht sagen, weil ich diese und jene gute Tat getan habe, deswegen lass mich bitte in den Himmel? Das würde nicht reichen. Zum einen sagt die Bibel, dass der Mensch kein gutes Werk aus sich heraus tun kann, was vor Gottes Maßstab gut ist. In menschlichen Maßstäben ist es bestimmt gut, wenn du einer alten Frau die Tasche über die Straße reichst, ist es ein gutes Werk, menschlich. Aber in Gottes Augen sind die Maßstäbe anders für ein gutes Werk. Ein gutes Werk vor Gottes Augen ist etwas, was er selber durch dich wirken konnte. Und dazu braucht es eine persönliche Beziehung zu ihm. Wenn du deine guten Werke mal als Eintrittskarte zeigen willst, ist das einfach die falsche Fahrkarte. Denn die Fahrkarte in den Himmel ist Gnade und sind nicht die Werke. Wenn ich heute von Kassel nach Fulda mit der falschen Fahrkarte gefahren wäre, ich hätte dem vielleicht die andere Karte, die ich noch in der Tasche habe, nachher von Hünfeld nach Wuppertal gezeigt, die teurer war als diese hier rüber, da hätte mir der Schaffner gesagt, es tut mir leid, liebe Frau, auch wenn die Karte teuer war, es ist eine falsche Fahrkarte, mit der können Sie nicht die eine Station fahren. Falsch, kommt nicht hin. Und so sind Werke die falsche Fahrkarte in den Himmel. Vielleicht heißt aber dein Beobachterposten auch kirchliche Handlungen. Leider wird heute gelehrt in verschiedenen Institutionen, dass der Mensch durch die Taufe und auch durch Abendmahl oder andere kirchliche Handlungen Christ wird. Das ist ein Irrtum. Du bist vielleicht Mitglied der Kirche, ja, das wirst du dadurch. Aber du wirst nicht in die Familie Gottes dadurch aufgenommen. Das ist ein Irrtum. Du sitzt auf dem Beobachterposten. Wie auch immer dein Maulbeerbaum heute aussieht, du hast eine Gelegenheit, da rauszukommen, aus dem Beobachterposten. Mach's nicht wie jene Volksmenge. Da war vor einem großen Abgrund, versammelte sich eine Volksmenge und man hatte ein dickes Seil darüber gespannt, über diesen Abgrund da. Und dann stand da so ein Artist davor und fragte die Volksmenge, glaubt ihr, dass ich über dieses Seil auf die andere Seite gehen kann? Ja, schreien die, das glauben wir. Und der Artist macht sich auf den Weg und sicheren Schritts geht er über diesen Strick. Oh, ein dicker Applaus, ne? Klar. Dann fragt der Artist da von der anderen Seite, glaubt ihr, dass ich auch mit einer Schubkarre hier drüber gehen kann? Ja, schreien die, das glauben wir auch. Und dann nimmt er sich so eine Karre und ganz sicheren Schrittes geht er also da drüber. Kein Wackeln und gar nichts. Ach, und heftiger Beifall auf der anderen Seite. Dann fragt der Artist, glaubt ihr, dass ich auch mit einer Person in der Schubkarre über den Abgrund gehen kann? Ja, grölen die, das glauben wir auch. Und dann fragt der Artist, wer wagt es, sich in die Schubkarre hineinzusetzen? Grabesstille, betretenes Schweigen. Wir sagen in Westfalen, nimmes wagt es, keiner wagt es. Merken wir was? Hier wurde die Sache persönlich. Und da haben die Menschen gekniffen. Ganz anders bei Zachäus. Zachäus war bereit, seinen Beobachterposten zu verlassen. Dabei wurde Zachäus erwischt. Wir lesen nämlich, als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn. Na, ich habe mich gefragt, ob der da oben wo drin geraschelt hat oder was auch immer. Oder einen knallroten Parker anhatte, dass Jesus ihn gesehen hat. Ich glaube, keins von beiden. Der Zachäus musste sich nicht bemerkbar machen. Jesus wusste, dass er da oben drin saß, auch wenn er mucksmäuschenstille war. Und so weiß der Herr Jesus auch, in welchem Beobachterposten und auf welchem Beobachterposten du sitzt, in welchem Maulbeerbaum du sitzt. Dazu musst du gar nichts beitragen, dass der Herr Jesus das mitkriegt. Wir haben gesagt, er ist der Allmächtige und er ist auch der Allwissende. Er weiß, wo du sitzt. Der Jesus sieht durch jeden Maulbeerbaum hindurch. Bei ihm haben Maulbeerbäume keine Blätter. Und wie sieht der Herr Jesus? Er sieht uns mit Augen, die von Ewigkeit her gucken können. Und was sieht er in unserem Leben? Er sieht unser Leben von der Geburt bis zum Tod. Und er sieht in unser Herz hinein. Und wie sieht unser Herz aus? Unser Herz ist dunkel. Die Bibel nennt das Sünde. Die Bibel sagt einmal, alle Welt ist vor Gott schuldig. Und da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und leider machen du und ich da auch keine Ausnahme. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, haben am Maßstab Gottes vorbeigelebt. Der Herr Jesus sieht uns. Und der Herr Jesus hat Augen wie Feuerflammen. Feuer ist in der Bibel ein Zeichen für Gericht. Feuer verbrennt alles, was in seine Nähe kommt. Und unsere Sünden musste Herr Jesus einmal richten. Warum? Weil er ein heiliger Gott ist. Das seht ihr da auf der Seite. Ja? Er ist heilig, rein, wahrhaftig und gerecht. Und das passt nicht zusammen. Sünde und die Heiligkeit Gottes passen nicht zusammen. Und der Urteilsspruch Gottes lautet, wer dem Sohn, also wer Jesus Christus sich nicht unterwirft, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und wenn du in deiner distanzierten Position bleibst und nicht den Herrn Jesus um Vergebung deiner Schuld bittest, das, was dich von dem lebendigen Gott trennt, dann wird dich einmal deine unvergebene Schuld in die ewige Verdammnis bringen. Das ist leider so. Und wisst ihr was? Es wäre schrecklich, wenn das alles wäre, was ich euch heute Morgen sagen könnte. Das wäre schlimm. Ich bin so froh, dass die Bibel dabei nicht stehen bleibt. Der Herr Jesus hat nämlich auch Augen der Liebe. Er hat dich, der du in einem Maulbeerbaum vielleicht sitzt, von ganzem Herzen lieb. Und hat deswegen was getan. Er ist auf diese Erde gekommen. Er hat eine Verbindung. Er möchte eine Verbindung herstellen zwischen dich, zwischen dir als dem sündigen Menschen und ihm als dem heiligen und wahrhaftigen Gott. Dazu ist der Herr Jesus auf diese Welt gekommen. Was sagt der Herr Jesus zu dem Zachäus? Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und der Herr Jesus ist dir bis heute nachgegangen, um dich zu umwerben, dass du auf die andere Seite kommst. Aber das geht nur, wenn du aus deinem Maulbeerbaum heraussteigst. Im Maulbeerbaum der Distanz kann man keine Vergebung erleben. Und wie geht das? Du musst aus dem Maulbeerbaum herabsteigen. Dazu fordert der Herr Jesus auf. Er sagt zu ihm, Zachäus, steig eilends herab. Er sagt nicht, ach, lass dir Zeit, so bis kurz vor Tore Schluss, am Ende deines Lebens, irgendwann, wenn du lustig bist, dann, nein, er sagt zu ihm, steig eilends herab. Der Zachäus wird aufgefordert, ohne Wenn und Aber herabzusteigen. Und das gilt auch dir heute. Die Bibel sagt mal, heute so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Du kannst nichts verlieren, aber du wirst alles gewinnen. Nämlich das ewige Leben bei dem Herrn Jesus. Was ist dazu weiter nötig? Lass den Herrn Jesus einkehren. Der Herr Jesus sagt zu dem Zachäus, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Der Herr Jesus möchte in deinem Herzenshaus einkehren. Er möchte, dass du über diesen Balken gehst. Woher weiß man, dass der Balken trägt? Woher weiß man das? Der könnte ja auch angesägt sein. Woher habt ihr gewusst, dass die Stühle, auf denen ihr heute Morgen sitzt, halten? Oder habt es vorher ausgetestet? Wer hat es ausgetestet? Ich auch nicht. Wir haben den Menschen hier vertraut, dass sie uns Stühle hinstellen, die gut sind, weil wir sie ein bisschen kennen. Da haben wir gedacht, das machen die nicht und sägen die Stühle an. Je nachdem, wo ihr wärt, würdet ihr es vielleicht getestet haben. Und Gott beschreibt sich ja in der Bibel als der liebende Gott, der das Beste für uns vorhat, dem wir vertrauen können, der vertrauenswürdig ist und der zusagt, was er verspricht. Und deswegen wird er dich auch nicht hinausstoßen, wenn du über den Balken gehst. Und wie mache ich das praktisch? Ich darf beten und zu dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, ich anerkenne, dass ich Sünden getan habe. Das fällt uns Menschen meistens ziemlich schwierig, weil wir uns immer irgendwie noch aufpeppen wollen und sagen, na ganz so schlimm bin ich ja nicht. Dann hast du vielleicht deine Nachbarin vor Augen, die noch einen Tuck schlimmer lebt als du und dann bist du natürlich in jedem Falle besser. Oder wenn du in die Zeitung reinguckst, bist du meistens auch noch besser als das, was gerade in der Zeitung steht. Das ist aber nicht der Maßstab. Der Maßstab ist immer der heilige Gott. Herr Jesus, ich anerkenne, dass ich sündig bin, an deinem Maßstab vorbeigelebt habe. Und dann möchte der Herr Jesus, dass du ihn um Vergebung bittest. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und dann darfst du glauben, dass er das tut. Und zwar in dem Moment. Warum? Weil er das in der Bibel verspricht. In der Bibel heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, der Herr Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Weil es da in der Bibel steht, deswegen darfst du es glauben. Glaube stützt sich nicht auf mein Gefühl. Glaube stützt sich auf die Aussagen der Bibel und nimmt Gott beim Wort. Und dann hast du Vergebung deiner Schuld und die Zusage, dass du einmal in der Ewigkeit bei dem lebendigen Gott bist. Und du hast einen Vater im Himmel, schon hier auf der Erde, der für dich sorgt. Und deswegen möchte er, dass du ihm die Herrschaft in deinem Leben übergibst, dass er auch für dich sorgen kann. Das ist nichts Dramatisches, das ist sehr schön zu wissen, ich kann jemandem die Herrschaft meines Lebens übergeben und er sorgt für mich. Ich finde das sehr beruhigend. Er hat die Dinge in der Hand. Ich kann nicht bis eine halbe Stunde später gucken, ach, noch nicht mal eine Minute später, gar nichts. Wir können nur bis Punkt jetzt gucken. Und der Herr Jesus weiß, was für uns gut ist. Und aus Dankbarkeit, weil du erlebst hast dann, wie dir der Herr Jesus vergeben hat. Deswegen möchte er, dass du ihm auch die Herrschaft übergibst. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich denke, wir haben heute Morgen festgestellt, das reicht nicht. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das geht nur über die Vergebung deiner Sünden. Mach es wie jene Frau. Ich war irgendwo im Süden, schon vor ein paar Jährchen. Und da habe ich die Frauen auch ermutigt, doch dem Herrn Jesus ihr Leben zu übergeben, ihn um Vergebung zu bitten. Und da kommt eine Frau, oder ich spreche sie an, und sie spricht ein Gebet und sie bittet den Herrn Jesus um Vergebung. Und ich sage, glauben Sie das jetzt auch? Da zögert sie und sagt, ja, sagt sie, ich weiß es nicht so ganz. Und dann habe ich ihr die Bibelstelle gezeigt. Dann habe ich ihr die Stelle gezeigt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da sagt die Frau, und ich habe ihr dich hingehalten, ich sage, liebe Frau, hier lesen Sie es bitte. Da sagt die, boah, da steht es ja schwarz auf weiß, dann kann mir das keiner mehr nehmen. So darfst du Gott heute beim Wort nehmen. Und darum wollen wir noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir herzlich Dank sagen, dass du heute Morgen dieses Angebot machst, dass wir zu dir kommen dürfen. Und ich bete, Herr, dass wo Frauen hier sind, die diesen Schritt noch nicht gewagt haben, dass du ihnen heute Morgen die Kraft schenkst, ganze Sache mit dir zu machen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du versprichst, wer zu dir kommt, den stößt du nicht hinaus. Darauf dürfen wir uns stützen, Das sagst du zu und das hältst du. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Wenn du im Anschluss noch ein Gespräch möchtest, darfst du gerne auf uns zukommen. Auch die Frauen, die dieses schöne Schildchen haben, habe ich irgendwo gesehen. Ansprechpartnerin, darfst du kommen. Ich bin selber auch noch ein bisschen da. Komm mit uns ins Gespräch und wir helfen dir gerne, auch diesen Schritt zu tun. Es ist immer leichter, wenn man das auch mit jemandem zusammen macht, auch jemandem als Zeugen dabei hat. Und ich ermutige dich, mach's mal fest. Ich war 19, da habe ich diesen Schritt gewagt und weiß von da an und seitdem bin ich Christ.